Beim Lesen der Apostelgeschichte bin ich auf das Thema meiner heutigen Predigt gekommen, nämlich die unterschiedlichen Reaktionen der Menschen auf das Evangelium. Und ich möchte dazu die erste Missionsreise von Paulus und Barnabas als Grundlage nehmen, Apostelgeschichte 13 und 14. Ich kann natürlich nicht beide Kapitel da dran nehmen, das wäre sehr wahrscheinlich fast so lang wie eben 5. Mose 8, 9 und 10. Sehr viel Text. Aber wir werden feststellen, dass die Reaktionen der Menschen unserer heutigen Zeit genau die gleichen sind wie damals vor mehr als 1900 Jahren. Ob das Evangelium in Österreich, in Italien, Frankreich, in der Schweiz und anderswo verkündigt wird, Apostelgeschichte 13 und 14 wiederholt sich immer wieder neu. Während ihrer ersten Missionsreise sind Paulus und Barnabas ja in verschiedene Städte und Ortschaften gekommen. Salamis und Paphos auf der Insel Zypern. Dann waren sie in Perge, also mich freut das immer, wenn ich das lese. Perge hat nämlich vor vielen hundert Jahren auch Perge geheißen. In Perge, Antiochia, Ikonion, Lystra, Derbe in der heutigen Südtürkei. Und in all diesen Städten und Orten taten sie immer wieder dasselbe. Sie verkündigten das Evangelium, das Wort Gottes. Und sie erlebten, wie bereits gesagt, verschiedenste Reaktionen der Menschen auf ihre Botschaft. Und die Botschaft, welche Paulus in Antiochia weitergegeben hat, wird ausführlich nacherzählt. In Kapitel 13, Apostelgeschichte 13, 16 bis 41. Paulus predigt den Juden in der Synagoge. Und anhand des Alten Testaments, das ist sehr interessant, das mal nachzulesen, anhand des Alten Testaments beweist er, dass Jesus Gottes Sohn und der Erlöser ist. Und in dieser Botschaft kommt er dann auch auf David zu sprechen. Und da sagt er, einer der Nachkommen Davids, Jesus, ist der von Gott verheißene Retter Israels. Kapitel 13, Vers 24. Und Paulus ruft den Juden dort zu, Brüder, ihr Söhne Abrahams und auch ihr, die ihr den Gott Israels verehrt, diese Erlösung gilt uns. Vers 26. Und dann schildert er weiter, wie die Juden Jesus den Heiden ausgeliefert haben, dass ihn Pilatus kreuzigen ließ, dass er begraben wurde. Und da sagt Paulus weiter, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt und viele Tage lang erschien er denen, die ihn von Galiläa nach Jerusalem begleitet hatten. Sie sind heute seine Zeugen vor dem Volk Israel, die haben ja noch gelebt damals, viele von denen. Und nun sind Barnabas und ich hier, um euch diese gute Botschaft zu verkündigen. Gottes Verheißung an unsere Vorfahren. Und liebe Geschwister, diese gute Botschaft wollen wir auch unseren Mitmenschen verkündigen. Es gibt keine bessere. Nur diese Botschaft hilft den Menschen, dass sie Jesus als ihren Erlöser erkennen können. Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 10, der Glaube kommt durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Durch das Wort Christi wird auch übersetzt. Und diese Botschaft gibt es nicht hinzuzufügen. Sie darf aber auch nicht geschmälert oder verwässert werden, was leider auch passiert. Und eines wollen wir dabei nicht vergessen. Jesus wird im Himmel als das Lamm Gottes angebetet, als der Erlöser. Offenbarung 5, Vers 11 und Vers 12. Dann sah ich wieder Tausende und Abertausende von Engeln und den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten und hörte sie ihr singen. Und sie sangen in einem gewaltigen Chor, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Es ist würdig, Macht und Reichtum entgegenzunehmen. Und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Also diese Erlösung Jesu ist und bleibt eine unumstößliche Tatsache. Im Himmel wird Jesus auch jetzt gerade, jetzt, am 2. August, als das Lamm gefeiert und verherrlicht. Ist uns bewusst, dass wir einmal im Himmel auch noch die Bibel haben werden? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Ich weiß nicht, ob sie dann in Buchform ist oder was es dann ist, aber Gottes Wort wird in Ewigkeit auch noch im Himmel verkündigt werden. Und nun sind wir Gläubigen, du und ich, hier auf dieser Welt, um den Mitmenschen diese gute Botschaft zu verkündigen. Apostelgeschichte 13 und 14 zeigt, dass diese Botschaft eben ganz unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Die erste Reaktion, die ich nennen möchte, ist nämlich keine. Keine. Apostelgeschichte 13, Vers 5 und Vers 6, da heißt es, auf Zypern, also auf dieser Insel, suchten sie in der Stadt Salamis die jüdische Synagogen auf und verkündigten Gottes Wort. Sie zogen von Ort zu Ort über die ganze Insel und predigten. Also von Salamis, das ist im Osten, bis Paphos im Westen sind es circa 150 Kilometer. Und von Paphos fuhren sie ja dann mit dem Schiff nach Perge, wo sie sehr wahrscheinlich auch das Evangelium verkündigt haben. Aber interessant, die Insel Zypern schien kein guter Boden für das Evangelium zu sein. Wir lesen bloß von einer einzigen Bekehrung, dazu dann noch später. In den jüdischen Synagogen in Salamis schien keine Offenheit für das Evangelium gewesen zu sein. Ebenso in den anderen Ortschaften dieser Insel. Wir lesen auch nichts davon, dass während der ersten Missionsreise auf Zypern Gemeinden entstanden sind. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, dass Barnabas und Paulus eben die Insel auf ihrer Rückreise nicht mehr besuchten. Sie sind nicht mehr über Zypern dann zurückgekehrt. Später ist dann Barnabas mit Markus wieder nach Zypern gereist. Lesen wir Apostelgeschichte 15, Vers 31. Barnabas und Paulus haben sich ja getrennt. Paulus hat den Silas da mitgenommen und Barnabas den Markus. Und der Überlieferung nach, das ist nur Überlieferung, ist Barnabas in Zypern als Märtyrer gestorben. Das steht nicht in der Bibel, wir wissen es nicht. Und ob er mit Markus dann Gemeinden gegründet hat, wissen wir auch nicht. Auf jeden Fall, heute gibt es verschiedene Konfessionen auf dieser Insel. Und ich habe sogar im Internet eine evangelikale Gemeinde gefunden auf Zypern. Es gibt manchmal Gegenden, die für das Evangelium verschlossen scheinen. Keine offenen Türen. Missionare haben Jahre, Jahrzehnte gewirkt, ohne geistliche Frucht zu sehen. Jim Fraser, ein englischer Missionar, der vor gut 100 Jahren jetzt gelebt hat, ist ein Beispiel. Seine Lebensgeschichte ist sehr interessant. Gott sandte ihn zum Lisu-Stamm im Südwesten Chinas, also ein Gebirgsstamm, weit oben, 4000 Meter haben die da gelebt. Und da lesen wir in seiner Lebensgeschichte, Jim Fraser fand zwar gastfreie Menschen und willige Hörer, doch ihre Herzen blieben stumpf. Jahre sind vergangen, ohne geistlichen Durchbruch. Und die Missionsleitung in England hat überlegt, Fraser in ein anderes Gebiet zu schicken. Vielleicht hast du Nachbarn, Freunde, Verwandte, willige Hörer mit stumpfen Herzen für das Evangelium. Du betest vielleicht schon lange für sie. Paulus und Barnabas konnten in den Synagogen von Salamis predigen. Menschen hörten ihnen zu, doch ihre Herzen blieben stumpf. Nachbarn, Freunde, Verwandte sind schon zu evangelistischen Veranstaltungen gekommen. Es hat ihnen gefallen, sagen sie, aber mehr eben nicht. Sie scheinen weder dagegen noch dafür zu sein. Sie akzeptieren uns und unseren Glauben. Und ich glaube, dass dieser neutrale, ich möchte das mal so nennen, dieser neutrale Zustand uns Gläubigen am meisten zusetzt. Sollen wir da weiterhin dranbleiben? Hat es einen Sinn, weiterhin zu Veranstaltungen einzuladen, Traktate, Bücher weiterzugeben, Kalender. Nützt Beten überhaupt etwas? Jim Fraser hat eines nicht aufgegeben, nämlich das Gebet für die Lisus. Und was er gemacht hat, er hat viele Beter mobilisiert in England. Er hatte dann einen gewaltigen Aufbruch erlebt. Scharenweise sind die Lisus dann zum Glauben gekommen. Das kann man nachlesen in der Büchlein Beten öffnet sich die Tür von Johanna Lorch, eben eine kurze Zusammenfassung von Jim Frasers Leben. Ich lese dieses Buch immer wieder, so ein dünnes Büchlein. Ermutigt mich. Und auch ich bin überzeugt, unsere Gebete für Menschen mit stumpfen Herzen sind nie umsonst. Deshalb im Gebet dranbleiben. Das Gebet öffnet verschlossene Türen. Stumpfe Herzen. Nun eine weitere Reaktion auf die Verkündigung des Evangeliums wird genannt in Apostelgeschichte 13 und 14. Nämlich Widerstand, Ablehnung, Gewalt. Nachdem Paulus und den Juden in Antiochia Gottes Heilsplan erklärt und sie zur Umkehr aufgerufen hatte, gab es viele, die glaubten und mit Paulus und Barnabas gingen. Da lesen wir Apostelgeschichte 13, Vers 44. In der folgenden Woche erschien fast die ganze Stadt, um das Wort des Herrn zu hören. Ganz am Anfang nächsten Sonntag hier in der Gemeinde. Fast die ganze Stadt. Und auch in der nächsten Stadt, Ikonion, bekehrten sich viele Juden und Nichtjuden, nachdem sie diese vollmächtige Botschaft von Paulus gehört hatten. Und von Ikonion ging es dann weiter nach Lystra, nach Derbe. Und in Lystra geschah ein gewaltiges Wunder, das Gott durch Paulus dort gewirkt hat. Ein von Geburt an gelähmter Mann wurde völlig geheilt und er ging herum. Und die Zuhörer waren und die Zuseher, Zuschauer waren außer sich. Und sie sagten, diese Männer sind Götter in Menschengestalt. Und sie hielten Barnabas für den griechischen Gott Zeus und Paulus, weil er das Wort führte, weil er geredet hat viel, für Hermes. Die Priester des Zeus-Tempels und die Menge brachten Ochsen und Blumenkränze herbei und trafen Vorbereitungen, den Aposteln an den Stadttoren Opfer darzubringen. Lesen wir Apostelgeschichte 14, 11 bis 13. Und Paulus und Barnabas können die begeisterten Menschen kaum davon abhalten, ihnen Opfer zu bringen. Vers 18. Und sie rufen den Menschen zu, wir sind gekommen, um euch die Botschaft zu bringen, dass ihr euch von solch wertlosen Göttern zu dem lebendigen Gott bekehren sollt, der Himmel und Erde, das Meer und alles, was darin lebt, erschaffen hat. Also Paulus und Barnabas erlebten in Antiochia, Ikonion, in Lystra und in Derbe herrliche Auswirkungen des Evangeliums. Menschenmassen, die das Evangelium hören wollten, aber da gab es auch die andere Seite. Widerstand, Ablehnung, ja sogar Gewalt. Zum Beispiel in Antiochia, Apostelgeschichte 13, Vers 45, als die führenden Männer der jüdischen Gemeinde das sahen, nämlich diesen Massenzulauf, wurden sie neidisch. Was haben sie getan? Deshalb verleumdeten sie Paulus und versuchten, allem, was er sagte, alles, was er sagte, zu widerlegen. Oder Vers 50 dann in Kapitel 13. Da wiegelten die Anführer des jüdischen Volkes die einflussreichen, gottesfürchtigen Frauen, die in die Synagoge kamen, und die angesehenen Männer der Stadt auf, hetzten das Volk gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus der Stadt. Und einige Juden aus Antiochia und Ikonion gingen dann auch nach Lystra, und hetzten die Menge so sehr auf, lesen wir, dass sie Paulus steinigten und ihn vor die Stadt schleppten. Vers 19, Kapitel 14. Und hier erfüllten sich die Worte Jesu, die er zu Ananias gesagt hat, als er zu dem betenden Saulus in Damaskus gehen sollte. Geh und tu, was ich sage. Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft den Völkern und Königen bringen und auch dem Volk Israel. Dann der Zusatz. Ich werde ihm zeigen, wie sehr er für meinen Namen leiden muss. Wir wollen und sollen es nicht vergessen. Eine Reaktion auf die Verkündigung des Evangeliums ist immer auch Widerstand, Ablehnung, Gewalt. Ich weiß nicht, kennt jemand von euch die Gemeinde Quellenstraße in Wien? War jemand schon mal dort? Unsere Tochter geht dort in diese Gemeinde und wir waren mal auf Besuch. Und da war gerade an dem Sonntag, wie wir dort waren, 40 Jahre Jubiläum Quellenstraße in Wien. Wie üblich gab es natürlich auch Grußworte, Segenswünsche. Und dann wurde auch noch ein Video von Richard Parenze, hat den jemand vielleicht noch kennengelernt. Richard Parenze, ein Amerikaner, der schon lange wieder in Amerika ist. Also ein Grußwort von ihm und von seiner Frau wurde da auf Video abgespielt. Die haben damals, eben vor 40 Jahren, jetzt wären es 41, die Gemeinde gegründet dort. Und unter anderem erzählten sie folgendes Ereignis aus den Anfängen. Die haben das Vereinshaus, das Vereinslokal der SPÖ zur Verfügung gestellt bekommen, weil die SPÖ gesagt hat, wir brauchen ein wenig Gegengewicht gegen die allmächtige Kirche. Sie haben im Quartier eingeladen zu einem Kinderfest. Circa 80 Kinder sind gekommen an dem Samstag. Und eine Woche später wollten sie es wieder machen. Drei Kinder sind noch gekommen. Drei. Was war passiert? Die Kirche hat das mitbekommen, dass da so viele Kinder dort waren. Und sie haben gesagt, Kinder, die dieses Treffen besuchen, bekommen in Religion eine 5. Damals war das so, ja. Auch in Perg erlebten wir so manchen Widerstand. Der alte Pfarrer ist schon mittlerweile gestorben, warnte in seiner Predigt vor dieser neuen Sekte. Und es gibt bis heute noch viele Perger, die glauben, dass wir eine Sekte sind. Vielleicht in Appelland gibt es das auch noch. Oder diese Sekte da am Sonntag, die sich da treffen, da in Bergmannsmission. Anfang der 90er Jahre bewarben wir uns beim Christkindlmarkt, der jedes Jahr stattfindet, dort einen Bücherstand zu betreiben. Er wurde abgelehnt mit dem Argument, christliche Bücher und Kalender passen nicht zum Christkindlmarkt. Wir versuchten es ein paar Mal. Einmal versuchten wir es auch über die Bücherzentrale Wels. Damals war Georg Emlich ja noch der Betreiber dieser Bücherzentrale. Er wurde abgelehnt mit den Worten, auswärtige Aussteller sind nicht erwünscht. Es hat immer auswärtige Aussteller gegeben, bis heute. Und heute sind wir ja fix dabei, jedes Jahr wieder. Aber später sind wir dann drauf gekommen, dass ein Geschäftsmann aus Berg die anderen Verantwortlichen gegen uns mobilisierte. Der hat so einen Einfluss gehabt und es ist immer abgeblockt worden. Bis Jesus wiederkommt, wird es so sein, dass seinem Evangelium widersprochen wird. Und wenn du heute als Christ Klarstellung gegen Homosexualität beziehst, kannst du Schwierigkeiten bekommen. Unsere Tochter lebt das, also das ist gar nicht so einfach. Wenn du heute als Christ Israel als Volk Gottes, sein auserwähltes Volk bezeichnest, kannst du Schwierigkeiten bekommen. Oder wenn du heute als Christ die Evolutionstheorie ablehnst, in Frage stellst und Gott als den Schöpfer des Universums von Himmel und Erde bezeichnest, kannst du Schwierigkeiten bekommen. Schüler erleben das. Gläubige Schüler. Ich möchte jetzt aber noch die ermutigende Reaktion auf die Verkündigung des Evangeliums nennen, nämlich Glauben an Jesus. Kapitel 13 und 14 in der Apostelgeschichte berichten davon. Trotz Widerstand, trotz Ablehnung, Menschen kamen zum Glauben an Jesus, Juden und Heiden. In Apostelgeschichte 14 lesen wir vom Abschluss der ersten Missionsreise. Da lesen wir Folgendes. Nachdem sie die Botschaft in Derbe verkündigt und viele Menschen zu Jüngern gemacht hatten, kehrten Paulus und Barnabas wieder nach Lystra, Ikonion und Antiochia in Pisidien zurück. Sie stärkten und ermutigten die Gläubigen, am Glauben festzuhalten und erklärten ihnen noch einmal, dass wir alle durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes kommen müssen. Vers 21 und 22. Sie setzten Älteste in den Gemeinden ein, beteten und fasteten und befahlen sie der Fürsorge des Herrn an. Und wie bereits gesagt, kehrten sie dann nicht über die Insel Zypern zurück, sondern von Perge über Attalia und dann mit dem Schiff nach Antiochia in Syrien. Aber ich möchte jetzt noch einmal auf diese Insel Zypern zurückkehren. Auch wenn wir nichts davon lesen, dass sich in Salamis Menschen bekehrten und eine Gemeinde entstanden ist, gibt es doch diesen ermutigenden Bericht aus der Stadt Paphos. Da gab es diesen Statthalter Sergius Paulus. Apostelgeschichte 13, Vers 7 heißt es, einen sehr vernünftigen und klugen Mann. Das war also kein Dummkopf, das war der gescheite Mann, das war der Statthalter. Er lud Barnabas und Saulus ein, ihm zu besuchen, denn er wollte das Wort Gottes hören. Eine andere Übersetzung sagt, er begehrte das Wort Gottes zu hören. Er wollte es hören. Liebe Geschwister, wem von euch ist das schon passiert, dass jemand zu euch gekommen ist und gesagt hat, ich will das Wort Gottes von dir hören? Ist das schon mal jemandem passiert? Ich muss sagen, das passiert nicht so oft. Und ich bin überzeugt, dass es ohne eine persönliche Beziehung kaum passieren wird. Interessant, Sergius Paulus lud Paulus und Barnabas zu sich nach Hause ein. Und es ging bestimmt nicht einfach so von heute auf morgen. Sehr wahrscheinlich hat er die beiden bereits vorher predigen gehört und Vertrauen zu ihnen gefasst. Und bevor Ungläubige nicht dieses Vertrauen zu uns gefasst haben, werden sie uns wohl kaum bitten, erkläre mir das Evangelium. Eine Frau aus unserer Siedlung, wo wir wohnen, das ist schon einige Jahre her, hat einmal zu mir gesagt, du bist anders als die anderen. Was ist das? Warum bist du so? Und ich habe zu ihr gesagt, ich bin nicht anders als du, ich bin ein Mensch wie du und wie du genauso. Aber was ich habe, ist eben Jesus. Das ist der Unterschied. Ich glaube an Jesus. Es ist so wichtig, dass wir Kontakte mit ungläubigen Menschen pflegen. Sie mal zu uns einladen. Etwas mit ihnen unternehmen. Eine Familie, die jetzt voll in der Gemeinde ist, auch die Kinder alle. Der Martin war ja dabei, im Jungschallager 2 Wochen jetzt. Mit denen sind wir einfach mal einen Tag nach Wien gefahren. Einen Tag in Wien verbracht und so ganz normal verhalten und die sind heute alle in der Gemeinde. Es gibt viele Möglichkeiten, Menschen zu kontaktieren. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte von dieser Frau, die zu einem Pastor, das war in Amerika, zu einem Pastor gekommen ist und gesagt hat, bitte beten Sie für meinen Mann, der ist nicht gläubig. Er will vom Evangelium nichts hören. Und dieser Pastor hat dann gesagt zu ihr, welche Hobbys hat denn Ihr Mann? Was macht er denn in der Freizeit? Was tut er denn? Da hat sie gesagt, oi, das kann ich gar nicht sagen. Ich traue mir das gar nicht zu sagen. Ja, was denn? Der geht immer mitten in der Nacht auf die Müllhalde mit dem Schrotflinte und schießt Ratten. Er schießt Ratten. Und der Pastor ist auch mit in der Nacht zu der Müllhalde gegangen, auch mit dem Gewehr, und hat den dort getroffen und beide haben auf Ratten geschossen. So haben sie sich kennengelernt. Und der Mann hat sich dann wirklich bekehrt, der ist dann auch in die Gemeinde gekommen. Der hat so angefangen. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Ja, das kann sich aber vielleicht über Jahre hinziehen. Über Jahre. Es kann sein, dass es, wie bei Sergius Paulus, Menschen gibt, die verhindern wollen, dass diese Kontaktperson zum Glauben kommt. Zum Glauben an Jesus. Apostelgeschichte 13, Vers 8, lesen wir es. Doch der Zauberer Elimas stellte sich gegen Paulus und Barnabas und versuchte, den Statthalter vom Glauben an Jesus Christus abzuhalten. Das haben wir auch schon erlebt. Vielleicht auch. offen für das Evangelium, interessiert. Und plötzlich sind sie nicht mehr gekommen. Trotzdem lasse ich nicht entmutigen. Apostelgeschichte 13 und 14 zeigt es. Wo das Evangelium von Jesus Christus verkündigt wird, kommen Menschen zum Glauben. Der Beweis ist ja hier, ihr seid ja auch zum Glauben gekommen. Nicht, weil das irgendwie per Zufall, sondern weil ihr das Evangelium gehört habt. Vielleicht als Kinder schon, wo das Evangelium verkündigt wird, kommen Menschen zum Glauben. Oft trotz massivem Widerstand, trotz Rückschlägen, die uns entmutigen möchten. In Perth gibt es Geschwister, die eine lange Anlaufzeit brauchten, bis sie sich bekehrt haben. Vielleicht auch hier in dieser Gemeinde, ich weiß es nicht. Vielleicht hat es auch länger gebraucht, einige Jahre vielleicht. Geben wir nicht auf, für unsere Kontaktpersonen zu beten, für die Angehörigen. Und was auch ganz wichtig ist, auch andere Geschwister zu bitten, mitzubeten. Ich finde eben diese Gebetsnachrichten so toll. Da kann man Anliegen schicken und da sind dann viele in der Schweiz, die dafür beten. Und wir haben das auch so gemerkt. Das haben viele gebetet. Giuliano, ein junger Rumäne, hat letztes Jahr einen Kalender bekommen. Vor ein paar Wochen hat er angerufen und möchte mehr vom Evangelium hören. Er besucht nun die Bibel- und Gebetsstunden. Wir beten für ihn, dass er die Rettung durch Gnade erleben darf. Wer ist dein Giuliano? Hast du einen? Oder eine Giuliane oder wie sie dann immer heißen. Wenn es einen gibt, eine gibt, dann bete regelmäßig für ihn, für sie. Traue es Gott zu, dass er ihn in seiner Gnade rettet. Der Älteste von unserer Gemeinde, also einer der Ältesten, der war lange Zeit, seine Frau hat sich zuerst bekehrt, aber da war die Ehe noch total auseinander, da haben sie gar nicht zusammen gelebt. Und ich habe dann angefangen mit ihm zu schwimmen, ich habe ihm das Kraulschwimmen beigebracht und wir haben dann immer nachher im Gasthaus dort beim Hallenbad sind wir zusammengesessen, haben was getrunken, haben viel über den Glauben geredet. Und eines Tages, oder eines Abends, oder dort auch im Gasthaus, sagte zu mir, in meinem Leben hat sich manches verändert. Glaubst du, dass ich mich bekehrt habe? Und dann habe ich gesagt, ja, was hast du getan? Ja, ich war in Italien auf einer Geschäftsreise und dort im Hotel habe ich am Abend vors Bett gekniet, hat er gesagt, vors Bett gekniet und habe mein Leben Jesus übergeben. Ich habe es ihm anvertraut. Ich sage, klar hast du dich bekehrt, natürlich. Und dieser Mann ist heute wirklich ein Segen für die Gemeinde, seine ganze Familie. Traue es Gott zu, dass er ihn in seiner Gnade rettet, diesen Giuliano, diese Giuliano oder wie sie alle heißen. Denn es ist Gottes Wille, sagt Paulus, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit, nämlich Jesus Christus, erkennen. Und ein Satz, der mich begeistert einfach, in Apostelgeschichte 13, Vers 12. Dieser Sergius Paulus, von ihm heißt es, er glaubte und er staunte über die Lehre des Herrn. Er glaubte und staunte. Ich hoffe, es geht dir auch so, dass du immer wieder staunst über diese Lehre, dieses Evangelium. Und dass du von daher aus einfach motiviert bist, zu glauben für andere, die noch nicht diese Wahrheit erkannt haben. Er glaubte und er staunte über die Lehre des Herrn. Amen.